Es wird Ihnen sicherlich bekannt sein, dass allein im Alten Testament mehr als 100 Mal und im Neuen Testament mehr als 160 Mal Engel erwähnt sind. Das Wort Engel im Deutschen kommt aus dem Griechischen Angelos und heißt nichts anderes als Botschafter. Genauer gesagt, sie sind Boten Gottes. Was sind das eigentlich für Wesen, die Engel? Wir könnten dieses Thema nicht behandeln, wenn wir hierzu nicht die Aussagen der Heiligen Schrift aufschlagen würden. Engel sind von Gott erschaffene Lebewesen. Das sagt der Text, die Aussage im Alten Testament, im Psalm 148, Vers 2 und Vers 5. Lobet ihn, all seine Engel, lobet ihn, all sein Heer. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn ihr Gebot, da wurden sie geschaffen. Von Gott erschaffene Lebewesen, das sind die Engel. Nun, viele Menschen haben die Vorstellung, dass sie irgendwann einmal ein Engel werden können. Die Heilige Schrift sagt uns, dass Gott die Engel und den Menschen auf zwei verschiedenen Stufen erschaffen hat. Der Mensch ist eine wunderbare Schöpfung, hervorgegangen aus der Hand des Schöpfergottes, aber der Mensch ist niedriger erschaffen worden, auf einer niedrigeren Stufe, als die Engel erschaffen wurden. Dazu der biblische Bericht im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 2, Vers 6 und 7. Es bezeugt aber einer an einer Stelle der Schrift und spricht: Was ist der Mensch, dass du sein gedenkest? Und des Menschen Sohn, auf das du ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Nun, Engel sind kein Fantasieprodukt. Es gibt tatsächlich Engel, und die Heilige Schrift macht in Sonderheit einen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Arten von Engeln. Sie kennen die Engelarten. Da gibt es zunächst einmal die sogenannten Cherubim, von denen bereits im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 24 die Rede ist. Als Adam und Eva Gott ungehorsam waren, wurden sie vertrieben aus dem Paradies. Sie waren damit die ersten Heimatvertriebenen hier auf unserem Planeten. Und um ihnen den Zutritt zum Paradies zu verwehren, hat Gott dort einen Wachengel aufgestellt. Ich lese hierzu den Vers 24. Er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Warum wurde der Zutritt zum Paradies den ersten Menschen verwehrt? Im Paradies gab es nicht nur den Baum, von dem Adam und Eva verbotenerweise gegessen haben, sondern stand dort auch der sogenannte Lebensbaum. Wer die Früchte dieses Baumes aß, brauchte nie mehr sterben. Nun waren die Menschen Sünder geworden, und Gott wollte verhindern, dass sie nachträglich, nachdem sie gesündigt hatten, von diesem Lebensbaum essen. Er wollte verhindern, dass die Menschen als Sünder ewig leben müssen. Deswegen wurde der Zutritt zu diesem Lebensbaum verwehrt. Und ich denke, das war eine gute Sache. Stellen Sie sich vor, Adam und Eva müssten heute noch leben, all das Elend mit anschauen. Sie wären sicherlich des Lebens schon lange müde und müssten immer weiterleben. Das alles wollte Gott verhindern. Wir haben dann weiter einen Bericht von den Cherubim-Engeln in Hesekiel Kapitel 10. Ich lese dort Vers 8 und Vers 12. Und es erschien an den Cherubim etwas wie eines Menschen Hand unter ihren Flügeln. Vers 12, ihr ganzer Leib, Rücken, Hände und Flügel und die Räder waren voller Augen, um und um bei allen Vieren. Sie haben also einen Leib, Rücken, Hände, Flügel. Die andere Engelart, die uns in der Heiligen Schrift mit Namen genannt wird, sind die sogenannten Seraphim-Engel. Wir haben auch hier eine Beschreibung und stellen fest, welche Gestalt die Seraphim-Engel haben. Jesaja, Kapitel 6, Vers 1 bis Vers 7. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Einer rief zu dem anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wenn jemand heilig rufen kann, dazu braucht er einen Mund, ein Zwerchfell, eine Stimme. Nach Vers 6 wird uns geschildert, dass diese Engel auch Hände haben. Da flog einer der Seraphim zu mir und hat eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Es sind also Engel, die uns auch in etwa in der Gestalt ein wenig beschrieben werden. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die Engel die Flügel nicht unbedingt zur Fortbewegung gebrauchen, denn Engel, so berichtet die Heilige Schrift, können sich mit der schnellsten Geschwindigkeit fortbewegen, und zwar noch schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Wir haben dazu in der Heiligen Schrift ein Beispiel, das ich später noch kurz erwähnen will. Die Engel sind in der verschiedensten Weise wirksam. So wird uns zum Beispiel berichtet, wir wissen, dass das Volk Israel damals in der Wüste war und jeden Tag etwas zu essen bekam. Ich lese in diesem Zusammenhang Psalm 78, Vers 23 bis 25. Und er gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels und ließ Manna auf sie regnen zur Speise und gab ihnen Himmelsbrot. Brot der Engel aßen sie alle. Er sandte ihnen Speise in Fülle. Das Manna, die tägliche Speise während der Wüstenwanderung, hier als Engelsbrot bezeichnet. Abraham erhielt Besuch im Hain Mamre von Engeln. Er war sehr gastfrei, hat ihnen ein Rinderbraten, Maisbrot, Butter und Milch vorgesetzt, hat sie eingeladen. Es wurde die Zerstörung von Sodom und Gomorra angekündigt. Und schließlich kamen auch 2 Engel nach Sodom zu Lot. Ich lese in diesem Zusammenhang im ersten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 1, die 2 Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde. Diese Engel haben Lot gewarnt. Lot seinerseits wollte nun auch, dass seine Schwiegersöhne die Stadt verlassen, seine zukünftigen Schwiegersöhne. Aber er hat bei ihnen kein Gehör gefunden. Vers 14, da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen lächerlich. Diese Redewendung besagt einiges. Ich kann mir vorstellen, wie sich die zukünftigen Schwiegersöhne buchstäblich gebogen haben vor Lachen, als der Lot gesagt hat, die Stadt soll untergehen. Es war ihnen lächerlich. Sie kamen nicht mit. Vers 15 und 16. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Hier haben also Engel buchstäblich dem Lot und seiner Frau das Leben gerettet. Die Engel werden uns in der Heiligen Schrift ihrem Wesen nach beschrieben. Im Psalm 103, Vers 20 heißt es: Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet. Engel werden als starke Helden bezeichnet, die Gott gehorsam sind und Gottes Befehle ausführen. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, wenn Engel Gott gehorsam sind, wenn sie starke Helden sind, wenn sie praktisch Helfer Gottes sind, dann wäre es doch berechtigt, Engel anzubeten. In diesem Zusammenhang erhalten wir die Auskunft in Offenbarung Kapitel 22, Vers 8 und 9. Hier nimmt ein Engel selbst zu dieser Fragestellung, ob die Verehrung und Anbetung von Engeln richtig ist. Ich, Johannes, bin es, der solches gehört und gesehen hat. Und da ich's gehört und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir solches zeigte. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, der Propheten und derer, die da halten, die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Dieser Engel hat es zurückgewiesen, angebetet zu werden. Er macht den Johannes aufmerksam: Wenn du jemanden anbeten willst, dann bete direkt zu Gott. Wie verhält sich das mit der Heirat bei den Engeln? Wie muss man sich das vorstellen? Nur nach der biblischen Aussage heiraten Engel nicht. Matthäus 22, Vers 30. In der Auferstehung werden sie weder freien noch sich freien lassen, sondern sie sind gleich wie die Engel im Himmel. Engel sind auch nicht dem Tod unterworfen. Lukas 20, Vers 35 und 36. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder freien noch sich freien lassen. Denn sie können auch hinfort nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder sind, der Auferstehung. Ich freue mich, dass hier das Wesen der Engel beschrieben wird, sodass wir uns eine verhältnismäßig genaue Vorstellung machen können. Warum haben wir heute Abend dieses Vortragsthema Boten aus dem Weltall benannt? Die Antwort steht ebenfalls in der Heiligen Schrift, in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 9. Denn mich dünkt, Gott habe uns Apostel als die Allergeringsten dargestellt, wie dem Tode übergeben, denn wir sind ein Schauspiel geworden, der Welt und den Engeln und den Menschen. Ich weiß nicht, was Sie heute getan haben, wo Sie gewesen sind, was Sie gesprochen haben. Sie wurden auf jeden Fall beobachtet. Engel sind in der Regel unsichtbar. Ich kann das nicht bis ins Letzte erklären, warum sie unsichtbar sind. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Engel Gottes eine solche Herrlichkeit haben, dass wir sie als sterbliche Menschen gar nicht recht ertragen könnten. Wir wissen ja, was geschehen ist, als Engel am Grab Jesu erschienen sind. Die römischen Wachsoldaten fielen um, als wären sie tot. Aber wenn ich keine Erklärung dafür habe, dann wird die Tatsache doch nicht aufgehoben, dass es so ist. Sie sind unsichtbar. Wir haben nicht auf alles eine Erklärung. Oder wissen Sie genau, was Elektrizität ist? Ich habe mich mit Physikern unterhalten. Was ist Elektrizität? Sie haben mir alle gesagt, in einigen Abwandlungen, wenn wir das genau definieren könnten, würden wir den Nobelpreis bekommen und zu den berühmtesten Wissenschaftlern zählen. Wir können uns die Elektrizität nutzbar machen. Was wäre der heutige Abend ohne elektrisches Licht, ohne Fernseher, ohne Bügeleisen, ohne Kaffeemaschine oder was immer wir nun zu Hause haben an Geräten, Waschmaschine. Aber erklären, was Elektrizität ist, das konnte noch keiner zufriedenstellend. Es gibt so vieles, was wir gar nicht sehen, das doch vorhanden ist. Zum Beispiel Röntgenstrahlen. Die sehen wir nicht, aber sie sind da. Und sie machen bestimmte Dinge sichtbar. Infrarotstrahlen, für unser Auge nicht wahrnehmbar. Wir brauchen dazu besondere Geräte. Dennoch sind diese Dinge Wirklichkeit. In diesem Augenblick befinden sich hier in diesem Raum Wellen, Radiowellen, Fernsehwellen, die wir nicht hören und nicht sehen. Wenn wir Radio hören wollen, dann brauchen wir, um die Radiowellen hörbar zu machen, ein Gerät, einen Radioapparat. Um Fernsehwellen sichtbar und hörbar zu machen, brauchen wir ein Fernsehgerät. Aber die Wellen sind hier, für uns unsichtbar. Und so sind auch Engel Wirklichkeit, wenn sie auch für uns unsichtbar sind. Viele werden gelehrt von Kind auf, dass sich der Mensch bei seinem Tod in einen Engel verwandelt. Damit kommt die Frage auf, sind Engel die Geister unserer lieben Verstorbenen? Ich freue mich, dass die Heilige Schrift dazu eine klare Antwort gibt. Wir wollen zunächst Folgendes hier festhalten. Engel sind in keinem Fall die Geister unserer lieben Verstorbenen. Wenn Engel die Geister der Verstorbenen sind, dann könnte es Engel erst geben, nachdem der erste Mensch verstorben war. Aber die Heilige Schrift lehrt und berichtet, dass Engel schon vor der Erschaffung des Menschen existiert haben. Ich erinnere an den eingangs gelesenen Text. Da bewachte ein Cherubim-Engel den Zugang zum Paradies. Da war noch kein Mensch gestorben. Da gab es Cherubim-Engel. Das bedeutet also, dass Engel schon existiert haben, ehe der erste Mensch gestorben ist. Deswegen können sie unmöglich Geister von Verstorbenen sein. Engel existierten schon vor der Erschaffung des Menschen. Wir haben den Text gelesen, Hebräer 2, Vers 5 bis 7, dass der Mensch niedriger geschaffen wurde als die Engel. Adam wurde niedriger erschaffen als die Engel. Das bedeutet, dass die Engel vorher, ehe Adam erschaffen wurde, bereits existierten. Ja, die Heilige Schrift geht sogar noch weiter und berichtet davon, dass Engel bereits existiert haben, ehe unsere Welt erschaffen worden ist. Hiob, Kapitel 38, Vers 4 bis 7. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Morgensterne steht hier für Engel. Symbolsprache. Ehe diese Welt erschaffen wurde, gab es Engel, die Gott gelobt haben. Bei der Erschaffung dieser Welt, unseres Sonnensystems, erlebten die Engel vor ihren Augen erneut die sichtbare Schöpfermacht Gottes. Gott sprach und es geschah. Deshalb jubelten sie. Damit haben wir drei Beweise, dass Engel unmöglich die Geister unserer lieben Verstorbenen sein können. Wenn sie nicht die Geister der Verstorbenen sind, woher kommen sie dann? Wie bereits in der Aussage des Psalmisten vorhin gelesen, sind Engel von Gott erschaffene Lebewesen. Wichtige Dinge stehen gewöhnlich mindestens zweimal in der Heiligen Schrift. Und hier die zweite Aussage, dass Engel von Gott erschaffene Lebewesen sind. Hesekiel 28, Vers 14 und 15. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Einer der Engel wollte sich über Gott erheben. Aber hier die Redewendung, du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Von Gott erschaffene Lebewesen. Welche Aufgabe haben die Engel? In Offenbarung Kapitel 5, Vers 11 heißt es, ich sah und hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Andere Bibelübersetzungen sagen, ihre Zahl war 10.000 mal 10.000. Sie wissen, wie viel das ist, kann man schnell ausrechnen. Nun muss man wissen, dass hier diese biblische Redewendung damals die einzige Möglichkeit war, eine unzählbare Zahl auszudrücken. Wir können also Engel nicht zählen und in Zahlen festhalten, so wie wir das gewöhnlich gewohnt sind. Wie viele Millionen gibt es, wie viele Milliarden? Engel sind unzählbar. Warum gibt es so viele Engel? Eine der großartigsten Aussagen steht in Hebräer Kapitel 1, Vers 13 und 14. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße? Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Das bedeutet, Gott hat uns auf unserem Lebensweg nicht alleine gelassen. Er stellt uns Helfer zur Seite, die nur die eine Absicht haben, uns den richtigen Weg zu führen, damit wir das Ziel erreichen, nämlich die himmlische Heimat, das ewige Leben. Wir haben keine Mitteilung in der Heiligen Schrift über die Aufgabe der Engel, ehe die Menschen zum ersten Mal ungehorsam wurden. Der Sündenfall war die tiefgreifendste Veränderung auf unserer Erde, die es jemals gegeben hat. Es war notwendig, dass sogar der Sohn Gottes hier auf unsere Erde kommen musste, um uns Sünder zu retten. Aber nach dem Sündenfall haben Engel den Auftrag erhalten, uns Menschen zu helfen, dass wir ewiges Leben erreichen. Gott hat also in jeder Weise alle Vorkehrungen getroffen, dass wir das Ziel erreichen können. Nun, Gott und die Engel zeigen ein so großes Interesse an unserer Errettung. Und wir, die es uns angeht, wir zeigen so wenig Interesse, sind so gleichgültig und messen dem allem wenig Bedeutung bei. Engel helfen uns in der Tat ganz praktisch. Ich denke an den biblischen Bericht, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26. Gott wusste, da war ein Königsbeamter unterwegs. Er war in Jerusalem, hatte die dortigen Gottesdienste der alten traditionsreichen Kirche besucht. Er war bitter enttäuscht, viel äußeres Gepränge, Zeremonien, sein Herz blieb leer. Er befand sich auf dem Heimweg, er hatte sich eine Schriftrolle besorgt, las unterwegs, aber er verstand nicht, was er las. Da griff Gott ein, in der Apostelgeschichte 8, Vers 26 heißt es, aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, stehe auf und gehe gen Süden, auf die Straße, die von Jerusalem geht, hinab nach Gaza, dass da Wüste ist. Als Philippus dem Auftrag Gottes, den er durch den Engel erhalten hatte, nachkam, traf er tatsächlich den Königsbeamten. Und das ist nun der Anfang einer langen Geschichte. Fest steht, dass der Königsbeamte zum Glauben kam, als der Philippus ihm das Wort Gottes erklärt hat, ihm die Botschaft von dem kommenden Messias erzählt hat, von dem, der bereits auf der Welt war, für Menschen gestorben ist, um sie zu retten, sodass der Königsbeamte sogar den Wunsch hatte, sich taufen zu lassen. Er wurde Christ. Was war die Ursache? Ein Engel des Herrn redete zu Philippus. Wussten Sie schon, Sie erinnern sich sicherlich, dass ein Engel damals den Petrus aus dem Gefängnis befreit hat? Weil es ein so ungewöhnlicher Bericht ist, lese ich ihn hier einmal in Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 5 bis 11. Petrus ward im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und da ein Herodes wollte vorführen lassen in derselben Nacht, schlief Petrus zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden mit zwei Ketten, und die Hüter vor der Tür hüteten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam daher, und ein Licht schien in dem Gemach. Und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sprach, stehe behende auf, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und tu deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach. Er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wahrheit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, er sehe ein Gesicht. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu der eisernen Tür, welche zur Stadt führt. Die tat sich ihnen von selber auf, und sie traten hinaus und gingen hin eine Gasse weit. Und alsbald schied der Engel von ihm. Und da Petrus zu sich selber kam, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Engel, die praktische Hilfestellung geben, die Menschen aus ungewöhnlichen Situationen befreien, ihnen helfen können. Als sich Jesus in der Wüste befand, er wurde anschließend von Satan versucht, heißt es nach dem biblischen Bericht, Matthäus 11, Vers 4, Engel dienten ihm. Im Garten Gethsemane, vor seiner Hinrichtung, wurde Jesus durch Engel gestärkt. Ich denke im Alten Testament an den Daniel, der unschuldig in den Löwengraben geworfen wurde. Als sich am nächsten Morgen der König erkundigte, Daniel, lebst du noch? Gab Daniel nach Daniel 6, Vers 23 die Antwort, mein Gott sandte seinen Engel und verschloss den Rachen der Löwen. Wir wissen, dass am Grab Jesu Engel gewesen sind. Von Cornelius wird in Apostelgeschichte Kapitel 10 berichtet, Vers 3, der sah in einem Gesicht um die neunte Stunde am Tag deutlich einen Engel Gottes zu sich eintreten. Der sprach zu ihm, Cornelius. Hier sagte der Engel diesem römischen Hauptmann, wo er Hilfe bekommen kann. In Vers 7 heißt es dann, als der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Diener. Den Hirten auf dem Feld wurde durch Engel die Mitteilung gegeben, dass Jesus, der Sohn Gottes, geboren wurde. Und so können wir verstehen, dass unter anderem in der Heiligen Schrift in Lukas Kapitel 15, Vers 10 die Aussage steht, also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Sicherlich hat der Himmel einen regen Anteil, nimmt Anteil an unserem Geschehen, an unseren Erlebnissen, an unserem Wohlergehen, an unseren Niederlagen. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann ist im Himmel große Freude. Stichwort Schutzengel. Da gibt es den berühmten Text in Matthäus Kapitel 18, Vers 10. Sehe zu, dass ihr nicht jemand von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Sie haben sicherlich alle schon Darstellungen gesehen von kleinen Kindern, die durch einen Schutzengel behütet werden. Nun mögen Sie sagen, ja, in diesem Text ist tatsächlich von Kleinen die Rede, von Kindern. Aber ich bin doch ein Erwachsener. Das gilt doch nicht für mich. Kinder haben einen Schutzengel, aber doch keine Erwachsenen. Die Heilige Schrift sagt uns, wer zu Jesus Ja sagt, ist ein Kind Gottes. Johannes 1, Vers 12 zum Beispiel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir von Jesus umprogrammiert wurden und im Leben durch Jesus einen neuen Anfang gemacht haben, dann sind wir Kinder Gottes. In 1. Johannes Kapitel 2 heißt es, Vers 1, meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so habt meinen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann stehen uns Engel zur Seite und helfen uns jetzt, den Weg, den wir angefangen haben zu gehen, weitergehen zu können, Tag für Tag. Besonders freut mich der Hinweis im Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen aus. In welcher Weise helfen uns im 20. Jahrhundert die Engel? Ich denke an das Erlebnis, das Dr. Melat hatte, Verkünder von Gottes Wort. Da kam eines Abends eine Dame zu ihm, die ihre Entscheidung getroffen hat. Sie hatte die Heilige Schrift in ihrem Leben gründlich studiert, hat den Willen Gottes für sich persönlich kennengelernt und hatte nun den Wunsch, sich so taufen zu lassen, wie Jesus getauft wurde, Taufe durch Untertauchen. Ihr Mann drohte ihr, wenn du dich taufen lässt, dann bring ich dich um, aber dich nicht allein, sondern den noch, der dich taufen wird. Merkt ihr das? Und die Frau wusste, was der Mann sagt, das führt er gewöhnlich durch. Und so stand sie in einem schweren inneren Konflikt, was sie tun sollte. Sie kam nun zu Dr. Melat und fragte, ja, was soll ich denn tun? Mein Leben steht auf dem Spiel und wenn Sie mich taufen, steht Ihr Leben auch noch auf dem Spiel. Dr. Melat las mit dieser Frau einige Texte in Matthäus Kapitel 10, Vers 34 bis 36, wo Jesus selbst sagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen wider seinen Vater und die Tochter wider ihre Mutter und die Schwiegertochter wider ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Dr. Melat sagte, ich kann die Entscheidung für Sie nicht treffen. Wir können zusammen beten. Die Entscheidung müssen Sie selbst treffen. Sie müssen wählen zwischen Ihrem Mann und Jesus. Kann Ihr Mann Ihnen ewiges Leben geben? Nein, das kann er nicht. Er kann mir nur mein Leben nehmen, aber ewiges Leben kann er mir nicht geben. Nur Jesus kann mir ewiges Leben geben. Sie haben gebetet und die Frau sagte dann, meine Entscheidung steht fest. Ich liebe meinen Mann, ich weiß, was er angedroht hat. Egal was kommt, ich will getauft werden. Und der Tauftag war am nächsten Tag. Der Mann wusste, dass seine Frau zur Taufe geht. Er war ins Wirtshaus gegangen, um sich Mut anzutrinken. Er sagte zu seinen Freunden, ich habe hier meine Keule dabei. Ich werde jetzt hinuntergehen ans Wasser. Ich werde zwei umbringen. Er erzählte, worum es ging. Und er lud seine Freunde ein, mitzukommen. Sie sagten, vielen Dank. Wir bleiben zurück. Du kommst ja wieder. Du darfst es uns berichten, wie es gewesen ist. Geh nur allein. Und so ging er allein hinunter zum Fluss, wo die Taufe stattfand. Er wusste, an welchem Platz das sein sollte. Er kam zum Fluss in dem Augenblick, als Dr. Melat im Wasser stand, seine Frau ebenfalls. Und er musste annehmen, dass jeden Augenblick die Taufe durch Untertauchen stattfinden wird. Er schwang seine Keule, lief in den Fluss, machte einige Schritte und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. Dann drehte er sich um und lief, so schnell er laufen konnte, mit seiner Keule in die Hand, zurück in die Wirtschaft. Die Freunde wollten wissen, wie sehen die zwei Leichen aus? Ich habe keinen umgebracht. Du hast keinen umgebracht, du Schlappschwanz. Ich bin kein Schlappschwanz. Warum hast du sie denn nicht umgebracht? Ja, wisst ihr, ich war schon im Wasser drin, hatte meine Keule dabei. Aber da stand doch plötzlich ein Mann, viel größer als ich da. Der hat eine noch größere Keule. Wenn ihr den gesehen hättet, ihr hättet es auch nicht fertiggebracht. Nun, niemand hatte diesen noch größeren Mann mit der größeren Keule gesehen, als Dr. Melat das hinterher erfahren hat, was der Grund war, warum sie doch nicht umgebracht wurden, warum der Mann die Flucht ergriffen hatte. Da bekannte er, ich wusste nichts davon, dass wir einen Beschützer hatten. Ich habe meinen Beschützer gar nicht gesehen. Ich erwähnte vorhin, dass Engel sich mit einer schnelleren Geschwindigkeit bewegen, als die Lichtgeschwindigkeit ist. In Daniel wird uns berichtet, dass Daniel einmal gebetet hat. Ich habe mir dieses Gebet durchgelesen, ich habe es auch laut hier gesagt, mit der Uhr, und habe festgestellt, wenn man das Gebet laut betet, dann dauert es nicht länger als 2 Minuten.
Warum erwähne ich das? In Daniel 9, Vers 23 heißt es, und das ist so bedeutsam in diesem Zusammenhang, denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kund zu tun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Daniel wollte Auskunft haben. Gott sandte seinen Engel. Als Daniel anfing zu beten, bekam der Engel den Auftrag, geh hin und teile dem Daniel mit, was er wissen will. Nachdem das Gebet beendet war, nach 2 Minuten war der Engel da, vom Thron Gottes. Und es war eine ungeheure Auszeichnung für den Daniel. Du bist von Gott geliebt. Du bist ein Freund Gottes. Ich wünschte, dass das von einem jeden von uns gesagt werden kann. Ich denke an ein Erlebnis in Schweden. Da war ein Herr unterwegs, er verkaufte christliche Bücher. Er war die ganze Woche unterwegs. Er hatte keine Gelegenheit, nach Hause zu kommen. Und so sagte er sich, es ist Freitag, es dauert nicht lange, die Sonne geht unter, Gottes heiliger Ruhetag beginnt. Wenn ich doch irgendwo hier Gottes heiligen Ruhetag in Ruhe und Frieden verleben könnte. Er kam auf seinem Weg an einen See und sah am anderen Ufer des Sees ein Haus. Dort wollte er Gottes heiligen Ruhetag verleben und schaute sich um nach einem Boot, mit dem er übersetzen könnte über den See, aber da gab es kein Boot. Er lief am Ufer auf und ab, ohne ein Boot zu entdecken. Er sah keinen Menschen, da gab es nur das andere Haus, das Haus am anderen Ufer. Und so kniete er sich nieder und betete, großer Gott, du weißt, ich bin in deiner Sache unterwegs. Ich besuche die Menschen hier, um ihnen christliche Literatur anzubieten. Nun fängt ein heiliger Ruhetag an mit Sonnenuntergang. Es gibt kein Boot hier am See. Ich möchte gerne in das andere Haus, in das Haus dort drüben am anderen Ufer. Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als dass ich um den See herumlaufe. Als der Sonnenuntergang hereinbricht, lieber Gott, ich bitte dich, hab Verständnis dafür. Als er sein Gebet beendet hatte, hörte er Plätschern auf dem Wasser, schaute hin. Da ruderte ein Herr in einem Boot. Er winkte den Herrn heran, rief ihm zu, ist es möglich, ich möchte gerne in das Haus ans andere Ufer, dass sie mich hinüberrudern können. Und wir können uns im Rudern abwechseln, wenn es ihnen recht ist. Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Der Herr nickte, ruderte ans Ufer. Jener Buchevangelist, jener Herr, der christliche Bücher dort verkauft hat in jener Gegend, beschreibt diesen Mann als einen sehr freundlichen Mann, aber sehr schweigsam. Und es ist in Schweden nichts Ungewöhnliches. Die Schweden sind im Allgemeinen schweigsamer als die Deutschen. Kein Fehler. Ich habe sie selbst erlebt. Er wollte immer mit diesem Herrn im Boot, der ihn gerudert hat, ein Gespräch beginnen. Der gab aber keine Antwort. Er ließ sich auch das Ruder nicht abnehmen. Er ruderte ihn bis ans andere Ufer. Das Ufer war seicht. Und so sagte der Ruderer, am besten, Sie nehmen jetzt Ihre Tasche unter den Arm, machen einen großen Satz, dass Sie trockenen Fußes ans Ufer kommen. Das tat er, nahm seine große Tasche unter den Arm, machte einen Satz und kam trocken ans Ufer. Als er sich umdrehte, war kein Boot mehr da und kein Ruderer. Er sagte, nanu, das ist ja seltsam. Dann werde ich mal wenigstens ins Haus gehen und werde hören, wo der Mann geblieben ist. Dort wurde er freundlich willkommen geheißen von der Frau. Sie hatte das alles gesehen. Herzlich willkommen hier in unserem Heim. Seit Wochen war schon kein Fremder mehr hier. Ich freue mich, begrüße Sie. Sie können bei mir bleiben. Ich habe den Tisch gedeckt für 3. Bringen Sie doch Ihren Begleiter mit. Mein Begleiter, war das nicht Ihr Mann? Mein Mann ist nicht hier. Der ist weit weg. Mein Begleiter ist nicht mehr da. Ja, das gibt's doch nicht. Der hat Sie doch herübergerudert. Ja, war das nicht Ihr Boot? Nein, mein Boot ist es nicht. Mein Mann ist unterwegs. Und schließlich erklärte der Buchevangelist jener Frau, wissen Sie, vielleicht gibt's das doch. In wenigen Augenblicken beginnt Gottes heiliger Ruhetag. Ich habe vorhin gebetet. Offenbar hat Gott mein Gebet erhört. Und es gibt keine andere Erklärung, einen Himmelsboten geschickt haben, einen Engel, der mich hier herübergerudert hat. Es war mir nicht bewusst, dass es ein Engel ist, aber nachdem er spurlos verschwunden ist und Sie ihn auch nicht kennen, gibt es keine andere Erklärung. Die Frau wurde sehr neugierig. Sie sagte, göttlicher Ruhetag, Engel, sowas habe ich noch nie gehört. Lieber Mann, die ganze Sache ist so interessant, vielleicht wichtiger, als ich annehme. Sie bleiben über das Wochenende hier und Sie müssen mir erzählen von diesen Dingen. Und das war der Anlass, dass dieser Mann viel erzählt hat aus der Heiligen Schrift und diese Frau dadurch zum Christusglauben gefunden hat und eine glückliche Nachfolgerin Jesu wurde. Sie werden sagen, ja, das eine in Mittelamerika, das andere in Schweden. Ich darf ein Erlebnis meines Vaters von Russland berichten. Er hat es uns oft erzählt. 3 Tage vor Kriegsausbruch bekam mein Vater den Stellungsbefehl. Am Sonntag musste er in die Kaserne in Frankfurt am Main. Ich habe ihn dorthin gebracht. Am Freitagabend vor Sonnenuntergang knieten wir uns nieder im Wohnzimmer in Frankfurt. Wir wohnten dort in einem Vorort. Und ich werde nicht vergessen, was mein Vater unter anderem gebetet hat. Großer Gott, du weißt, dass ich einen Stellungsbefehl habe. Ich weiß nicht, was die Zukunft für uns bringt. Ich bitte dich, schenke Gnade, dass ich niemals mit einer Waffe einen Schuss abgeben muss, solange ich beim Militär bin. Hilf mir, dass ich Gottes heiligen Ruhetag immer halten kann und dass ich eine gesunde Lebensweise durchführen kann, dass ich mich gesund ernähren kann nach den biblischen Richtlinien. Behüte mich, meine Lieben, und wenn es dein Wille ist, dann kannst du uns gesund wieder zusammenführen. Mein Vater bekennt, dass Gott ihm dieses Gebet wörtlich erhört hat. Als er einmal auf Urlaub war, als Junge wollte ich gern die Pistole sehen. Mein Vater zog nicht recht, er sagte, du willst die Pistole sehen. Dann will ich dir etwas sagen, ich kann dir die Pistole zeigen, aber das ist lebensgefährlich. Mein Vater hat eine Holzpistole. Der Kompanieschreiner hatte sie ihm angefertigt. Als Rechnungsführer musste er eine Pistole tragen. Das wusste nur der Kompanieschreiner und er. Er sagte, wenn es herauskommt bei einer Kontrolle, dann kann mich das Leben kosten. Ich kann dir nur meine Holzpistole zeigen. Und mein Vater brauchte nie einen Schuss abgeben. Als in Russland einmal von den Russen angegriffen wurden, von russischen Panzern, ganz überraschend, früh morgens. Da war mein Vater der Letzte, der das Dorf verließ. Er hatte noch mit einer Kreide einen Totenkopf an die Eingangstür zu jener Hütte gemalt, das Zeichen, Soldatenzeichen, Vorsicht Minen. Er hatte das ganze Geld zurücklassen müssen, obwohl keine Mine da lag. Und als dann die schweren Pionierfahrzeuge, diese Raupenschlepper, mit Langholzanhängern sich auf den Weg machten, erwischte mein Vater gerade noch das letzte Fahrzeug. Er konnte aber weder auf den Raupenschlepper aufspringen, noch auf den Langholzanhänger. Er konnte sich nur noch auf die Deichsel zwischen Raupenschlepper und Langholzanhänger schwingen. Nun ist es verboten, auf einer Deichsel zu sitzen. Und es ist lebensgefährlich, wenn der Anhänger Langholz geladen hat. Denn in der nächsten Kurve schiebt das Langholz jeden, der sich auf der Deichsel befindet, unweigerlich herunter. Und das geschah mit meinem Vater. Er wurde heruntergeschoben, er konnte sich nicht festhalten. Und das, was sich dann ereignete, hat sich in Bruchteilen von Sekunden zugetragen. Mein Vater erzählt uns immer wieder, dass er mit seinem Kopf genau vor das Vorderrad des Anhängers fiel. Sein ganzes Leben lief vor ihm ab, wie in einem Film, und er konnte nur noch ganz kurz beten, lieber Gott, sei mir und meiner Familie gnädig. Er wusste, jetzt wird das Rad über meinen Kopf rollen und es ist das Ende meines Lebens. Ich bin unweigerlich verloren. Aber plötzlich ergriff ihn jemand hinten am Uniformrock und zog ihn hoch und setzte ihn oben auf den Langholzanhänger. Mein Vater, ganz erstaunt, dreht sich um und will dem Kameraden danken, der ihn oben auf den Langholzanhänger draufgesetzt hat. Aber da war niemand. Und schließlich sagte er sich, hier ist kein Mensch. Selbst wenn ein Kamerad da gewesen wäre, keiner hat einen so langen Arm, von da oben herunterzugreifen, mich raufzuziehen und oben hinzusetzen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und mein Vater bekennt, es gibt keine andere Erklärung für mich, als dass ein Engel Gottes mir bei dieser Gelegenheit das Leben gerettet hat. Ich befand mich auf einer Autofahrt von München nach Ravensburg am Bodensee in der Nähe. Es war in der Dämmerung abends im Allgäu. Ich fuhr eine Rechtskurve, rechts Felsen, links der Straße Wiese. Als ich um diese Rechtskurve fahre, auf der rechten Straßenseite, kommt ein Auto entgegen, in einer irrsinnigen Fahrt, und dieser Wagen hat die Kurve geschnitten. Er fuhr genau auf mein Fahrzeug. Nach rechts ausweichen ging nicht, Felsenwand, und nach links erst recht nicht, dann wäre der Zusammenstoß umso schlimmer geworden. Und ich sagte mir, er wird mir vorne zur Hälfte hineinfahren, es ist alles aus. Es gab einen mächtigen Luftzug, aber es gab keinen Zusammenstoß. Wir kamen aneinander vorbei, wie, das weiß ich heute noch nicht. Ich nehme an, dass ein Engel die Hand dazwischen gehalten hat, sonst würde ich nicht mehr leben. Ich musste hinterher anhalten, wir haben Hände und Füße gezittert. Ich habe Gott gedankt für diese wunderbare Errettung. Nun, ich bin Gott dankbar, ich bin viel unterwegs mit dem Wagen, aber ich denke, dass ich vieles auch Engeln verdanke, die mich unterwegs beschützt haben. Wie oft, das weiß ich nicht genau, aber in dem einen Fall mit aller Sicherheit. Ich denke an den Missionslehrer Marinkovic. Er war unterwegs von dem großen Monte Morelos College in Mexiko, um in einem Jeep in ein abgelegenes Gebirgstal zu fahren. Dort sollten angeblich Menschen leben, die nach der Bibel leben und nun Jesus ganz nachfolgen wollten. Er wollte den Dingen nachgehen. Unterwegs hatten sie einen Schaden am Auto. Der Begleiter sagte, es gibt nur eine Möglichkeit, dass ich mir ein Maultier miete. Du bleibst beim Wagen zurück. Ich muss 1,5 Tage zurück in die nächste Stadt, muss das Ersatzteil besorgen und nach weiteren 1,5 Tagen werde ich wieder bei dir sein. Am besten ist, du verlässt das Fahrzeug nicht, übernachte im Wagen. Nun kamen, nachdem sich der Begleiter verabschiedet hatte, mit dem Maultier die Dorfbewohner und luden ihn freundlichst ein, in ihren Hütten zu übernachten. Er hat es abgeschlagen. Ihm sagt eine innere Stimme, nimm's nicht an, auch wenn sie noch so freundlich sind. Bleib im Auto. Dann brach die Dunkelheit herein in der ersten Nacht. Es kamen die Dorfhunde und bellten wütend. Eine ganze Meute von Hunden. Dunkle Gestalten sah er draußen über den Weg huschen, rings ums Auto. Er faltete die Hände und betete, lieber Gott, ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Sicherlich nichts Gutes. Halte deine schützenden Hände über mich. Plötzlich verschwanden die Hunde mit eingezogenem Schwanz. Sie winselten, zogen davon und von den dunklen Gestalten war auch niemand mehr zu sehen. Am nächsten Morgen kamen die Dorfbewohner bei Tageslicht, begrüßten ihn recht freundlich und sagten, wir wussten gar nicht, dass du einen so großen Hund bei dir hast und dass du noch einen Begleiter im Auto hast. Wo hast du denn den Hund und deinen Begleiter versteckt? Einer ist weggezogen mit unserem Maulesel, aber der kommt erst in 3 Tagen wieder. Wo steckte denn dein Begleiter und dein Hund? Er musste bekennen, ich habe weder einen Begleiter noch einen Hund. Die Dorfbewohner ließen es sich nicht ausreden. Er sagt, es gibt nur eine Erklärung, dass Engel mich beschützt haben. Nun, als sie dann ins Nachbardorf weiterfahren konnten, trafen sie viele Menschen, die nur darauf warteten, getauft zu werden, so wie Jesus Christus getauft wurde. Als kürzlich unsere Schwester da war, zu Besuch aus den Vereinigten Staaten, sagte sie mir, jedes Mal, wenn ich eine Straßenbahn sehe, läuft es mir kalt über den Rücken. Seltsame Bemerkung. Susi, was hat es für eine Bewandtnis? Und sie erzählte mir folgendes Erlebnis. Es war an einem Einkaufstag in Stuttgart, vor dem Wilhelmsbau. Dort sind die Straßenbahnhaltestellen. Es war regnerisch. Sie hatte ihren Regenschirm aufgespannt und wollte die Gleise überqueren und kam nun zwischen zwei Straßenbahnen zu stehen. Die eine wollte in diese Richtung fahren und die andere in diese Richtung. Und stand sie genau in der Mitte und wartete darauf, dass beide Straßenbahnen weiterfahren, damit sie dann unbehelligt auf die andere Seite dieser Straßenbahnhaltestelle kommen konnte. Neben ihr stand ein fremder Herr. Und nun fuhr die eine Straßenbahn an. Meine Schwester hielt den Schirm ein wenig unglücklich und der Schirm hakte sich an der fahrenden Straßenbahn ein. Die Folge davon war, dass meine Schwester umgerissen wurde, dass ihre Hand und ihre beiden Füße vor die rollende Straßenbahn zu liegen kamen, vor den Straßenbahnwagenanhänger. Meine Schwester erzählte mir, weißt du, ich wusste, jetzt ist es passiert. Jetzt wird deine Hand abgefahren und das Rad rollt über deine beiden Füße. Als plötzlich unsichtbar jemand ihr geholfen hat, er hat sie einfach heruntergeschoben von dem Gleis und sie lag am Boden neben der Straßenbahn. Der Herr, der neben ihr stand, der das alles miterlebt hatte, Augenzeuge war, der Fahrer der Straßenbahn hatte davon keinerlei Kenntnis, was hier vorgefallen war. Er hätte auch gar nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weil alles zu schnell gegangen ist, meinte leichenblass, junges Fräulein, hier haben Sie einen Schutzengel gehabt. Sonst wären Sie zeitlebens Krüppel. Das erzählte mir meine Schwester. Ich konnte mich dann wieder an ihr Erlebnis erinnern. Sie sagt, ich weiß, es gibt Engel, die uns helfen. Ich darf noch ein letztes berichten. Meine Mutter hat es uns erzählt und ich kann mich noch gut erinnern, als es passiert ist. Es war nach dem Krieg, nach dem letzten Krieg. Sie war in den Vogelsberg gefahren und hatte dort einen Rucksack voll mit zwei Taschen an Lebensmitteln bei Bauern besorgen können. Wir hatten zu Hause großen Hunger. Es war ein Schneesturm losgebrochen und die Bauern sagten ihr, der Schneesturm ist so schlimm, dass wir auch unsere Pferde nicht anschirren können. Sie müssen warten, bis der Schneesturm vorbei ist, dann werden wir sie gern mit dem Schlitten nach Gedern fahren. Meine Mutter sagte, nein, ich kann nicht warten. Meine Kinder zu Hause haben Hunger. Ich muss, es geht nicht anders, auch beim Schneesturm nach Gedern laufen. Und so nahm sie ihren Rucksack, die beiden Taschen, machte sich auf den Weg. Sie kam nicht allzu weit. Ein Kilometerstein am Rand war gerade willkommen. Sie war erschöpft, tiefer Schnee, schneidender Wind. Sie stützte den Rucksack auf dem Kilometerstein ab, der heute noch an dieser Straße steht, und sagte, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Sie war schnell eingeschneit. Sie sagte, wenn ich hier stehen bleibe, dann werde ich erfrieren. Das ist das Ende. Lieber Gott, jetzt musst du helfen. Und so betete sie. Es dauerte nicht lange, dann hörte sie Fahrgeräusch. Ein LKW, ein Lastwagen, kam des Weges, eingeschaltete Lichter. Zunächst fuhr er vorbei, aber dann hielt er an. Der Fahrer öffnete das Fenster, fuhr ein wenig zurück und fragte, Frauchen, wo wollen Sie denn bei dem Wetter hin? Nach Gedern, zum Zug nach Frankfurt. Was haben Sie dabei? Lebensmittel. Meine Lieben haben Hunger. Dann dürfen Sie nicht nach Gedern. Dort gibt es strenge Kontrollen. Man wird Ihnen alle Lebensmittel abnehmen. Ich will Ihnen etwas sagen. Steigen Sie bei mir ein. Ich fahre heute nach Frankfurt Eschersheim. Meine Mutter wunderte sich, dass der Fahrer gerade in den Vorort fuhr, wo wir wohnten. Sie stieg ein. Meine Mutter schilderte den Fahrer als einen sehr freundlichen Herrn. Er erkundigte sich noch, haben Sie es auch warm? Aber der Mann war sehr schweigsam. Meine Mutter war müde. Sie gab es dann auf, ein Gespräch anzufangen. Und dann fuhr er in die Straße, in der wir wohnten, ohne dass er sich einmal erkundigt hatte, wo denn die Familie wohnt. Ehe meine Mutter vor unserem Haus ausstieg, erhielt vor unserem Haus, Frankfurt-Eschersheim, Nusszeil 97, sagte er meiner Mutter, ich fahre diese Strecke nie. Heute fahre ich sie ausnahmsweise und habe sie mitgenommen. Ich werde sie aber nie mehr fahren. Meine Mutter stieg aus mit ihrem Gepäck, drehte sich um, um sich beim Fahrer zu bedanken. Da war kein Lastwagen mehr und kein Fahrer. Und ich weiß es sehr gut, wie aufgeregt unsere Mutter zu uns kam und sagte, könnt ihr euch das vorstellen? Und sie berichtete uns dieses Erlebnis. Nun, eins freut mich. Wenn Jesus Christus kommt, und Jesus ist ja kein Lügner, dann heißt es, er sagt es selbst, in Matthäus 24, Vers 30 und 31, alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird senden seine Engel mit hellen Posaunen und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Jesus kommt nicht alleine, seine Boten, seine Engel begleiten ihn. Ein gewaltiges Schauspiel, wenn Jesus in Begleitung seiner Engel wiederkommen wird. Auf dieses Erlebnis freue ich mich. In allererster Linie Jesus Christus persönlich begegnen zu können. Ich will mich bei ihm bedanken, dass er für mich gestorben ist, dass er nichts gescheut hat, um mich zu retten. Aber das Nächste, worauf ich mich freue, ist die Begegnung mit meinem Engel. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich weiß, dass er mir oft das Leben gerettet hat. Im Krieg, vor dem Krieg, in meiner Kindheit, in der Zwischenzeit. Ich werde mich lang mit ihm unterhalten. Nachdem Engel ja nicht dem Tode unterworfen sind, wer weiß, was das für ein Schutzengel ist. Vielleicht ist es derselbe Engel, der schon bei Abraham gewesen ist, bei Lot. Oder der Engel, der Daniel geholfen hat. Oder der, der zum Philippus gesprochen hat. Ich weiß es nicht. Ich werde ihn fragen, sag mal, wie oft hast du mir denn geholfen? Bei welchen Gelegenheiten? Wie viel Kummer und Sorgen hast du gehabt? Ich will mich bei ihm bedanken. Auf diese Begegnung mit diesem Boten aus dem Weltall, mit den Dienern Gottes, mit den dienstbaren Geistern, die ausgesandt sind, um derer Willen, die erlangen sollen, die Seligkeit. Auf diese Begegnung freue ich mich. Auf dieses Gespräch freue ich mich. Es wird ein großes Erlebnis sein. Und ich denke, heute Abend ist niemand hier, der sich nicht ebenfalls darauf freuen würde und freut, seinen Engel persönlich kennenzulernen, der ihm im Leben in unzähligen Situationen geholfen hat. Für diese Gewissheit, für diese Hilfe wollen wir heute Abend Jesus im Gebet danken. Wir bleiben sitzen zum Gebet. In dieser Abendstunde danken wir dir, allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Herr Jesus, du hast am Kreuz alles vollbracht, um uns zu helfen, Sünden zu vergeben. Du schenkst uns deinen Heiligen Geist, damit wir Freude haben, dir nachzufolgen und keine Gehorsamsschwierigkeiten haben. Und dann danken wir dir, dass du deine Himmelsboten geschickt hast, die uns helfen. Herr Jesus, ich weiß es nicht, wie oft mir dein Engel das Leben gerettet hat, wie oft er mir geholfen hat, Sieger zu sein, wie oft deine Engel uns geholfen haben. Herr Jesus, schenke Gnade, dass wir den Tag alle erleben, an dem du kommen wirst, in Begleitung deiner Engel. Wir freuen uns auf dieses Erlebnis. Wir danken dir, dass wir die Gewissheit haben können, durch dich ewiges Leben zu erhalten. Ich bitte dich auch heute Abend, lass uns unter deinem besonderen Schutz nach Hause gehen. Schenk uns eine erholsame Nachtruhe, einen friedlichen Schlaf. ein frohes Erwachen morgen und einen gesegneten neuen Tag. Für alles danken wir dir. Amen.